Amen. Genau, wir sind in Nehemia und ich lese einfach mal vor. Es steht, das sind 6 Verse, die können wir mal ganz vorlesen mit vielen Namen, die werde ich ab und zu mal überspringen. Da steht, am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich aus die Nachkommen Israels ab von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf ihrem Platz und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten sie und beteten an den Herrn ihren Gott. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen, und jetzt kommt es, Jeschua, Bani, Kadmi, Shebania, Boni, Sherebia, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn ihrem Gott. Und die Leviten Jeschua, Kadmi, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hodia, Shebania, Petachia sprachen: Steht auf, lobt den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Herr, du bist allein, du hast gemacht den Himmel, aller Himmel, Himmel, mit ihren ganzen Heer, die Erde und alles, was drauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und du hast alle himmlischen Heer, und alles himmlische Heer betet dich an. Amen. Das heutige Thema, was Roland und ich uns ausgesucht haben, Roland predigt im Süden heute, das lautet Erweckung. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, wenn du das Wort Erweckung hörst. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland und auch bei mir schaudert sich das so ein bisschen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich weiß, an was es liegt. Es ist so ein bisschen unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit, gerade das Dritte Reich, da gab es ja, da hatten die Nazis ein Worship-Lied, das heißt, das hieß für die Deutschland Erwache. Und da habe ich mir gestern nochmal angehört, so bei YouTube. Es hat mich gewundert, dass es überhaupt noch bei YouTube gibt. Und da wird gesungen, ich kann es leider nicht auswendig zum Glück, und mir wurde auch dabei schlecht, wo ich es gehört habe. Aber es hieß, Deutschland erwache, deutsches Arierblut soll lange leben und Juden sollen sterben oder irgendwie so in der Art. Ich würde es nicht anschauen, wie gesagt, mir ist dabei schlecht geworden. Und das ist im Endeffekt ein Punkt, wo ich merke, dass dieses Wort Erweckung, Erwachen, Aufwachen irgendwie im Zusammenhang mit Nationen und mit dem Glauben irgendwie negativ belastet ist. Ja, irgendwie habe ich da so, Erweckung, das. Und dann sind da noch irgendwelche Erweckungsbewegungen gewesen, vielleicht auch gerade aus den USA, die nicht so glücklich geendet sind, wo du denkst, Erweckungsbewegung, das hat ja was mit Umfallen zu tun und keine Ahnung was. Wer von euch kennt die Lakeland-Bewegung zum Beispiel, die Lakeland-Erweckung, hat da schon mal wer was von gehört? Ganz wenig, genau, da ging es dann, im Endeffekt hat dann der Pastor zum Schluss in dieser Erweckungsbewegung die Gemeinde gesegnet, indem er seine Mitglieder getreten hat. Ja, das war dann so, das war dann eine Erweckungsbewegung, die ziemlich schief geht. Und das habe ich als vielleicht auch deutscher Christ so immer im Hintergrund, Erweckung, das ist was, das können die Amis machen, das können die Afrikaner machen, aber davon möchte ich bitte verschont bleiben. Ja, da, das ist nichts für uns, das ist unkontrollierbar, da geht's ab, das wollen wir nicht. Ich will euch aber aufzeigen, dass Erweckung im Endeffekt was ganz Natürliches ist. Wir müssen keine Angst vor Erweckung haben, weil Erweckung ist ja eigentlich, du erwachst, das machst du jeden Morgen. Jeden Morgen stehst du auf, ja, da piepst der Wecker und dann richtest du dich so im Bett auf und denkst dir so, ich würde lieber noch gern schlafen, aber du musst so langsam erwecken, trinkst einen Kaffee, putzt dir die Zähne. Das ist so mein Trick, um wach zu werden. Und dann hast du immer 2 Möglichkeiten, wenn du erwacht bist. Ja? Also heute am Sonntag kannst du aufstehen, du kannst die Katze füttern, du kannst in die City Chapel gehen, du kannst dir Gott anbeten und dann gehst du noch zur Wahl und wählst die richtige Partei. Du kannst aber auch aufwachen, du kannst deine Katze im Klo ertrinken, du kannst in die City Chapel gehen, hier ein paar Leute verkloppen und dann die falsche Partei wählen. Ja, das soll jetzt keine Wahlwerbung oder irgendwie eine Empfehlung sein, aber Erwecken kann immer positiv oder negativ sein. Ja, es gibt positive Erweckung und es gibt negative Erweckung und heute soll es bei uns nicht um die negative Erweckung ging, sondern sollte um die positive geistliche Erweckung ging, das, was Gott in uns machen kann, das, was gut für uns ist. Und bei der Vorbereitung habe ich einfach so gemerkt, dass Gott uns gerade einfach auch mit Nehemia beschenkt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das ausgesucht habt oder so, aber es ist einfach, da steckt so viel Erweckung drin, weil wenn man schon mal diese grobe Struktur von Nehemia anguckt, passt die gerade voll auf die City Chapel. Ja? Du hast bei Nehemia die Verse 1 bis 7, da wird der Mauerbau beschrieben. Da wird der Mauerbau beschrieben und das ist so eine strukturelle, technische Erweckung. Ja, das ist ja wenig geistlich, so ein Mauerbau. Aber genau das genau das haben wir auch gerade bei uns in der City Chapel. Ja. Diese strukturelle Erweckung ist vielleicht, dass wir aus der M12 rausgeschmissen werden. Ja. Oder die strukturell technische Erweckung ist die Regionalisierung. Das sind alles Dinge, die sind wichtig, die sind dran, die müssen wir durchlaufen. Da ist vielleicht nicht alles cool dran, aber das ist eine Erweckung, die da passiert. Und dann ist bei Nehemia diese Mauer fertig im Kapitel 8, wo wir jetzt gleich sind. Und da wird diese Mauer wird einfach mit geistlichem Leben gefüllt. Und das heißt nicht, dass davor kein geistliches Leben da war und jetzt geistliches Leben kommt. Nein, da war schon geistliches Leben da, aber das muss reformiert werden, das muss vorangehen. Da muss was wieder neu aufleben. Also dieses geistliche Leben wird erweckt. Die Leute hier, die lesen die Tora, die feiern Feste, die loben Gott. Wir werden es gleich noch genau darauf eingehen. Das ist im Endeffekt Erweckung, wie wir sie gerade auch in der City Chapel erfahren und wie Gott einfach, denke ich, durch Nehemia zu uns als City Chapel spricht. Erweckung in der City Chapel. Aber heute soll es weniger um die Erweckung in der City Chapel gehen, sondern um deine ganz persönliche Erweckung, deine ganz persönlich individuelle Erweckung. Denn ich glaube, es kann nur richtig nachhaltige Erweckung in der City Chapel geben, wenn jeder Einzelne von euch erweckt wird, wenn der Einzelne von euch sich auf den Weg macht, Erweckung zu erfahren. Und auch da ist Nehemia perfekt, weil ja, die Person Nehemia, ich hoffe, du kannst dich damit identifizieren, die war auch erst in Persien und die hat einen super Job gehabt, ein super Gehalt, war super abgesichert und dann hat er so diesen Drang gespürt, seinem Volk in Jerusalem zu helfen und er wurde erweckt und er stand vor der Entscheidung, gehe ich oder gehe ich nicht nach Jerusalem und viele von euch stehen vielleicht gerade an solchen Weggabelungen, an solchen Kreuzungen und brauchen da echt eine Erweckung zu sagen, hey, okay, ich weiß jetzt, wo ich hingehen soll, ich weiß, dass ich links gehen soll, ich weiß, dass ich rechts gehen soll und dazu brauchst du Erweckung. Vielleicht bist du aber schon einer, der hat gesagt, ja, ich habe mich entschieden, ich gehe diesen Weg und du folgst Jesus nach und du merkst, okay, es wird ja gar nicht so einfach, wie bei Nehemia, der geht da nach Jerusalem und du folgst Gottes Wort, aber so easy ist das ja gar nicht. Da kommt Gegenwind von Menschen, da kommt Gegenwind vom Teufel und wie das bei Nehemia ist, so ist das auch bei uns, wenn du manchmal anfängst, dann Jesus nachzufolgen, Gottes Stimme zu hören und dann gehst du die Schritte und dann wirst du Gegenwind erfahren, da wirst du Gegenwind vom Menschen erfahren, aber auch Gegenwind vom Teufel erfahren. Und auch da brauchst du Erweckung, genau in dieser Situation brauchst du Erweckung, weil sonst gehst du in dieser Situation auch unter und kommst vielleicht gar nicht in Jerusalem an oder kannst gar nicht die Mauer bauen, weil allein schaffst du es nicht. Du brauchst Erweckung in dieser Situation. Und der letzte Punkt finde ich eigentlich fast den wichtigsten, so geht es mir immer. Bei mir ist immer so wie bei Nehemia ungefähr, du hast was fertiggestellt, hast vielleicht eine Predigt gehalten, hast vielleicht einen Abschluss, hast vielleicht geheiratet oder so und Durchbruch gehabt und dann oder Karriere geht voran und dann feierst du und sagst, ja, super, danke Jesus. Aber ich habe erlebt, genau dann kommt der Teufel und will dir den Sieg einfach wieder nehmen. Genau dann kommt der Teufel und greift dich an, weil du denkst es gar nicht. Du denkst gar nicht, dass in dem Moment des Feierns und des Erfolgs auf dem Höhepunkt deines Lebens der Teufel kommt und dir den Sieg einfach wieder nehmen muss. Und du brauchst meines Erachtens auch in den Hochphasen, auch in den guten Phasen deines Lebens, brauchst du Erweckung. Vielleicht auch gerade da, also ist egal, wie du heute drauf bist, wie es dir gerade geht, ob du gut drauf bist, schlecht drauf bist, ob es gerade so ist, du brauchst auf jeden Fall Erweckung. Und dafür hab ich uns einfach 5 Schritte vorbereitet, 5 Schritte zur Erweckung, die wir einfach gehen können. Die sind nicht chronologisch, die kannst du einfach abgeben. Du sagst, hey, ich kann ganz persönlich Erweckung erfahren. Und diese Schritte, die habe ich mir jetzt nicht irgendwie aus dem Finger gezogen, sondern die habe ich auch von Nehemia 9, 1 bis 6 abgeleitet. Und da wollen wir jetzt mal etwas tiefer einsteigen. Der erste Schritt steht im Nehemia 9, Vers 1, da steht: Am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Der erste Schritt zur Erweckung erfolgt durch Fasten. Durch Fasten wirst du erweckt werden. Und jetzt meine Frage ins Publikum, an die Gemeinde. Was bedeutet Fasten? Was ist Fasten für euch? Könnt ihr mal frei reinrufen? Genau, nicht essen und nicht trinken. Genau. Auf was kann man noch fasten? Zigaretten kann man fasten, ja. Fernsehen, sehr gut. Wer noch einen Fernseher hat, genau, Fernsehen fasten. Genau, und ihr seht, diese Intention, so fasten ist immer so loslassen, was nicht mehr tun. Und ich war der Meinung lange Zeit auch, und es stimmt auch, es hat damit was zu tun, aber als ich dann mal Fasten nachgeguckt habe, was es bedeutet, habe ich mich erschrocken, weil Fasten, jetzt haltet euch fest, ja, Fasten kommt von Fest und Fasten heißt eigentlich festhalten. Ja? Fasten kommt von dem Wort festhalten. Und ich war so, hö, das kann ja gar nicht sein. Ich will doch weniger essen, wenn ich Gott begegne. Ich will doch irgendwie weniger Computer spielen oder weiß der Geier was. Aber Fasten kommt von festhalten. Und irgendwann wurde es mir klar, Fasten heißt eigentlich, wie die Israeliten, die kommen ja zusammen und fasten. Ich halte fest an Gott. Ich halte fest an Gott, der mir die Hand entgegenstreckt und alles andere, wie Essen, wie Trinken, wie, keine Ahnung, das wird im Endeffekt sekundär, tertiär, das ist gar nicht mehr so wichtig in meinem Leben. Also Fasten heißt zuerst, okay, ich will Gott begegnen, ich will an Gott festhalten und da wird mir das Essen, da werden mir die Zigaretten, da wird mir der Fernseher einfach unwichtiger, der rückt dir einfach in den Hintergrund und das ist meines Erachtens ein Fasten. Das hat im Endeffekt, wenn ich faste, hat es die Auswirkung, dass ich mich in Säcke hülle. Wenn ich mir einfach die ausgestreckte Hand Gottes ergreife, der mich liebt, der mir Gaben schenken will, der mir Gnade schenkt, wenn ich diese Hand ergreife, ja, ich habe mir das so vorgestellt wie so ein Cliffhanger, ja, wie so ein Freeclimber, der hält Gottes Hand und dann hast du noch eine Hand frei und ja, das ist wie mit dieser Hand kannst du deine Karriere planen, da kannst du deine Familie planen, da kannst du Dinge machen, aber du brauchst die eine Hand, um Gott festzuhalten. Wenn du anfängst mit beiden Händen dich zu stylen, dich zu Make-up zu machen, da fliegst du als Freeclimber, fällst du einfach runter in die Leere. Und das ist es im Endeffekt. Dinge wie Klamotten, Make-up, was auch immer, werden einfach unwichtig. Und auch der letzte Punkt finde ich sehr interessant. Sie haben dann ihr Asche auf ihren Haupt gestreut und das finde ich so, oder Erde steht hier, Erde auf ihren Haupt gestreut. Erde ist einfach ein Symbol, oder Asche ist ein Symbol für die Vergänglichkeit, für einen Tod. Und die haben sich diese Asche auf den Kopf gehauen. Und da geht es ja nicht nur darum, okay, meine Frisur ist mir nicht so wichtig, ja, sondern es geht einfach auch darum, hey, mein eigenes Leben ist gar nicht so wichtig. Gottes Leben ist wichtig und mein eigenes Leben ist eigentlich unwichtig. Und auch das Leben meiner Familie ist nicht so wichtig wie das Leben, wie die Beziehung, die ich zu Gott habe. Genau. Das ist der erste Punkt und viele können jetzt sagen, hey David, das hört sich aber ziemlich menschenfeindlich an, du sagst, Familie ist nicht so wichtig, deine Karriere ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, das ist schon wichtig, aber wenn du Gottes Hand ergreifst und er dir die Gaben schenkt, die du brauchst, die Liebe schenkt, die du brauchst, dann ist es wesentlich besser und wesentlich menschenfreundlicher und humanistischer als das, was du dir selbst anrichten kannst, als was du selbst tun kannst. Deswegen der erste Schritt: Faste einfach Gott, ja, so provokativ wie das klingt, faste Gott, das heißt, halte an Gott fest und alle anderen Sachen müssen sich dem einreihen werden, sekundär werden, tertiär, quartär, quintär, keine Ahnung, ihr könnt das gern weiterführen. Das ist der erste Punkt, Erweckung durch Fasten. Der zweite Punkt ist Erweckung durch Aussonderung. Da steht im Vers 2 und da steht, und es sonderten sich aus die Nachkommen Israels ab von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünden und ihre Missetaten ihrer Väter. Erweckung durch Aussonderung. Das klingt ein bisschen gesetzlich und du kannst jetzt auch denken, hey, was ist denn das für ein gesetzlicher Fuzzi da vorne? Ich finde es aber sehr wichtig, weil ich das in meinem eigenen Leben sehr gut erfahren habe. Erweckung heißt, durch Aussondern heißt nicht, dass ich jetzt mit einer Sense durchs Leben gehe und so traditionell sage, ah, ich gehe nicht mehr in die Disco, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich mache dies und das und jenes nicht, sondern Aussondern ist für mich ein ganz individuelles Aussondern, dass du fragst, hey Gott, welche Beziehungen, die ich habe, welche Einflüsse, die ich habe, die hindern mich an der Erweckung, die hindern mich an einem lebendigen, geistlichen Leben. Was hindert mich dran? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Ich habe mit Judith, meiner Frau, gestern nochmal drüber gesprochen, das ist ganz seltsam. Durch meine Vergangenheit bin ich einfach sensibel, gerade so, vielleicht auch als Mann, wenn man im Internet unterwegs ist, so was so nackigte Frauen betrifft oder so. Und es gibt Internetseiten, es gibt Newsseiten, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, doch nenne ich. Bei mir ist es Fox und Bild.de oder so, da gehe ich nicht mehr drauf, weil da kann es sein, ja, dass sie dann nackigte Mädels drüber springen, ja, wo ich sage, nee, das will ich einfach meiden, da gehe ich nicht hin. Ich habe mir so eine links bis rechte Ausschau da gesucht, von der Taz über Tagesschau, BBC bis Welt.de, die gucke ich an, weil da weiß ich, da poppt nichts auf, mit dem ich konfrontiert werde, wo ich echt danach wieder Buße tun muss, ja. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, da muss ich mich aussondern, da muss ich einen Cut machen, da kann ich einfach nicht mehr draufgehen. Und auch wenn ich dann einfach mal weil ich auch ein Mensch bin, auf bild.de bin oder so, dann muss ich Buße tun, weil ich einfach merke, hey, ich weiß nicht, warum ich da drauf gegangen ist, vielleicht wollte ich da drauf gehen, um irgendwas zu sehen oder so, ja, da muss einfach ein Cut geschehen, dass ich sage, nee, auf diese Seiten gehe ich nicht mehr drauf. Auf der anderen Seite sind wir gestern in der Stuttgart halt gefahren und gibt es halt gerade die Dessous-Werbung wieder und das sind Dinge, wo ich sage, das stört mich jetzt gar nicht, ja. Und es kann aber sein, dass du hier sitzt und dich stört das total voll, dich bringt das total aus dem geistlichen Konzept. Und da ist es Sachen, ist natürlich schwieriger zu sagen, da mache ich einen Cut, ja. Kannst du dann anfangen, hier irgendwie so Gardinen zu nähen und über die Werbung zu hängen oder so, keine Ahnung was, so eine Burka drüber zu hängen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, da einen Cut zu machen. Aber was ich sagen will, die Aussonderung, sondern nicht einfach traditionell aus und sag, ja, ich gehe nicht mehr in die Disco, ich mache dies und das und jenes nicht mehr, sondern frag Gott einfach, wo gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich einfach einen Cut machen muss, wo ich mich aussondern muss, um Erweckung zu erfahren? Und ich habe gemerkt, erst wo ich mich diesen Dingen ausgesondert habe, bin ich vorangekommen und hat mein Glaubensleben wieder an Fahrt gewonnen. Das ist der zweite Punkt, Erweckung durch Aussonderung. Genau, der dritte Punkt oder Schritt ist Erweckung durch Bekennen. Erweckung durch Bekennen, ich habe es gerade schon genannt, lese mal kurz vor den Vers noch. Und es sonderten sich aus die Nachkommen Israels ab von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten bzw. Sünden ihrer Väter / Mütter. Finde ich einen ganz interessanten Punkt. Ich habe schon gerade gesagt, du musst bekennen. Wenn ich immer manchmal auf Seiten unterwegs bin, die jetzt nicht okay sind, dann merke ich einfach, wenn ich dann bete ich zu Gott, es tut mir leid oder so, aber ich merke dann, wenn ich meine Frau entgegentrete, dass meine Hände so schwitzig werden und dass ich irgendwie, ja, dass da irgendwas zwischen uns steht halt und ich muss es ihr bekennen. Es ist ja meistens nicht so schlimm, aber ich merke irgendwie, da ist was zwischen uns, da muss ich was bekennen, um einfach wieder eine freie Beziehung zu leben. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist ein schwieriger Schritt. Ja, weil man gewisse Schamgrenzen und Angst überwinden muss, aber das ist so ein befreiender Schritt und du trittst dann wieder auf so eine geistliche Freifläche da ein, die einfach, die du nicht bekommen würdest, würdest du die Dinge runterschlucken. Ja, du musst die Dinge bekennen in deinem Leben, die zwischen Gott und dir, aber auch zwischen dir und den Menschen stehen. Und es kann auch wieder ganz individuell sein. Ich kann jetzt keinen Allgemeintipp geben, nur dass du dich halt Leuten anvertraust, Seelsorger anvertraust, Pastoren anvertraust, guten Freunden anvertraust, wo du weißt, sie können da echt mit umgehen. Das eine ist es, Gott zu bekennen, das hilft auch schon, da ist die Beziehung zwischen dir frei, aber Gott würde dich da meistens darauf hinweisen, okay, gut, David, du hast es bekannt, aber jetzt geh zu dem hin und bekennst ihm und versöhn dich mit dem wieder. Ja, das ist so der zweite Schritt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Wenn wir uns gegenseitig auch die Sünden bekennen, kann Erweckung geschehen, kann bei dir im Leben wieder Erweckung geschehen. Der zweite Punkt, der hier drin ist, der zweite Punkt der Bekennung ist das Bekennen der Missetaten ihrer Väter/Mütter. Und da will ich kurz noch ein bisschen tiefer einsteigen, auch weil vielleicht gerade heute wieder Wahl ist, zu seinem historisch-politischen Moment. Ich hatte das erst spät erfahren, einfach wie sehr ich einfach auch und unsere Gesellschaft noch durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs einfach geprägt ist. Man saß im Geschichtsunterricht und hat halt immer Dritte Reich hoch und runter wurde dekliniert und das war gut und das war richtig. Aber es war so eine Art intellektuelles Bekennen. Ja? Das war so, okay, jetzt machen wir mal eine Primär-Sekundärquelle, jetzt analysieren wir mal, was an Adolf Hitler nicht so gut war und so. Und das ist richtig gut, das ist richtig gewesen, aber es war halt einfach nur so ein intellektuelles Aufarbeiten. Aber dieses emotionale, geistliche Aufarbeiten, ich finde, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Gerade wenn du bei so Wörtern wie Erwachen, Erweckung eher Angst hast, ja, eher zusammenzuckst. Da, wo ich einfach sage, hey, dann intellektuell haben wir super aufgearbeitet, aber ich glaube, geistlich und emotional musste noch einiges geschehen. Weil ich glaube, es gibt eine unsichtbare Welt und auch die operiert da noch. Und auch da müssen wir Dinge einfach noch freibeten und uns befreien lassen. Und am besten geht es, wenn du es einfach bekennst. Und das Coole ist, hier steht, sie bekannten die Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Also wir können stellvertretend, auch wenn deine Großeltern jetzt verstorben sind und ich weiß, was da gelaufen ist, du kannst im Endeffekt Gott da um Vergebung beten. Und ich denke, da kann nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern auch in Deutschland und Europa wieder eine große Erweckung geschehen und echt coole Dinge hier passieren, wenn wir auch die Missetaten unserer Urgroßväter oder Urgroßmütter einfach bekennen. Das ist der dritte Punkt zur Erweckung. Der dritte Schritt zur Erweckung, Erweckung durch Bekennen. Habe ich nochmal 1. Johannes 1,19, auch sehr bekannt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So, sind wir fast durch, sind nur 5 Schritte, jetzt haben wir auch den 4. Mein Lieblingsschritt ist Erweckung durch das Wort Gottes. Erweckung durch das Wort Gottes, und da steht im Vers 3, und sie standen auf an ihrem Platz, und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, 3 Stunden lang, und 3 Stunden bekannten sie und beteten an ihren Gott. Zuallererst, das habe ich nicht als Schritt aufgeschrieben, die sind aufgestanden. Ja? Und durchs Aufstehen ist nicht nur so ein Respektzeichen, das du gibst, sondern es ist auch, du wirst einfach wach werden. Du wirst wach, dein Kreislauf kommt wieder in Schwung und du kannst dich voll und ganz auf Gottes Wort konzentrieren. Deswegen ist auch wichtig, dass du deine stille Zeit machst oder so, weil dass du einfach Zeit rausnimmst und echt sagst, ich will mich da aussondern, ich will echt nichts haben, was mich davon trennt, dass Gottes Wort zu mir sprechen kann. Jetzt aber nochmal zum Gotteswort an sich, auch da muss ich aus meiner eigenen Geschichte erzählen, weil ja, ich da auch sehr viel Enttäuschung erfahren hatte und auch einen gewissen Prozess durchlaufen musste, damit ich erst richtig verstanden habe, was Gottes Wort eigentlich ist. Wenn du Leute fragen würdest, was ist Gottes Wort, die würden sagen, das ist die Bibel, und das stimmt auch. Das ist die schwarze Druckertinte da drin, das ist die Grammatik, das sind die Geschichten, das ist die Poesie, die da drin vorkommt, das ist auch die Moral und die Ethik, die du davon ableiten kannst, das ist richtig. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Luther würde das als Claritas externa bezeichnen. Also das ist die Wahrheit und die Klarheit, die die Bibel von außerhalb hat. Ja? Wenn du sie einfach anschaust, wenn du sie liest, bist du begeistert von den Geschichten, von der Moral, von der Logik da drin, wie genial die ist. Aber das ist nur ja, die halbe Fähigkeit, die das Wort Gottes hat. Weil mein Problem ist immer, viele sagen ja, Gottes Wort hat immer Autorität, egal ob du es liest oder nicht. Das stimmt schon. Aber mir kam es dann, okay, Gottes Wort steht oft bei den Menschen im Regal. Und so ist es doch oft auch, wenn ich sage, okay, der Polizist hat Autorität. Ja, stell dir mal vor, ein Polizist hat Autorität. Und ich gehe vor der Polizeistation vorbei und werde verprügelt. Und der Polizist kommt nicht raus oder kommt raus und belehrt mich nur. Und das hilft mir auch nicht groß weiter. Ja? Dann sagst du, okay, der Polizist hat Autorität, aber er greift nicht immer im Leben ein. Und so oft ist es auch mit der Bibel. Wir sagen oft, die Bibel hat Autorität, dann lesen wir Gottes Wort, die Bibel. Und ganz wichtig ist zu begründen, dass sie Autorität hat, aber im Endeffekt bewirkt sie nichts in unser Leben und wir sind immer noch in unseren Sünden drin und es bewegt sie nichts in unserem Leben. Und das ist im Endeffekt halbes Wort Gottes, also ja, bringt einem gar nichts. Ja. Deswegen, Luther war so schlau, andere auch schon davor, die haben festgestellt, es braucht, wie gesagt, die Claritas externa, also die Klarheit nach außen, aber es braucht halt die Klarheit nach innen. Die Klarheit nach innen, und das ist die Claritas interna. Und das kann nur der Heilige Geist machen, das ist nicht, was du irgendwie machen kannst. Dazu musst du vielleicht mal, wie die Leute, hier 3 Stunden lang die Bibel lesen. Ja, bei mir ist oft so, ich lese die Bibel oder höre die Bibel und dann denke ich mir so, was war denn da eigentlich gerade los oder so, ja. Oder ja, lern's auswendig, das ist die Claritas extern. Aber wenn es mich nicht ergreift, wenn es nicht auf mein Herz geht, wenn es nicht in meinen Verstand reingeht und ich danach handle und mein Leben verändere, dann ist es im Endeffekt nur Claritas externa und nicht die Claritas interna, dass es mich wirklich drinne verändert. Und weil das Thema mir so im Herzen liegt, weil ich da selbst oft einfach nur äußerlich Bibel gelesen habe, aber sie hat mich nie verändert, habe ich das nochmal am Beispiel. Will ich noch mal ein Beispiel klar machen, damit es einfach ein bisschen logischer wird. Genau, das knackt immer. Ein Bilderrahmen, ja. Ich habe euch einen Bilderrahmen mitgebracht, sehr klein. Hinten, hoffentlich seht ihr, ist ein Bilderrahmen. Ist leer, ist auch kein Bild drin. Und das ist mal die Bibel, ja. Du sagst, das ist die Bibel und dann sagst du, cool. Die ist richtig cool gemacht. Schöner Rahmen, schöne Struktur und echt, was wir da sehen. Echt tolle Geschichten, echt tolle Bilder. Super cool. Das ist Gottes Wort, ja, das ist die Bibel. Und dann gibt es einen Atheisten oder einen Muslim, der wird es auch sagen, hey, echt coole Poesie, coole Storys, coole Geschichten nehme ich echt mit. Ey, auch cool aufgemacht, aber das ist ja wie jedes Buch andere. Ne? Du kannst nochmal einen Koran lesen oder Goethes Faust oder Kant und was weiß ich. Das ist genauso gut, da steht dasselbe drin. Und dann gibt es dir wieder und sagt, das ist nur deine subjektive Meinung. Viel Spaß beim Lesen. Und denkst dir so, okay. Und das ist oft, denke ich, was bei uns Christen passiert, wo wir einfach nur sehen, die Bibel ist einfach nur ein Buch, wie jedes andere, wo Gott ja gar nicht zu uns sprechen kann. Und das ist der Punkt, den wir oft vergessen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Nee, es geht schon. Ja, geht doch hier so. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist die Bibel und das ist im Endeffekt der Heilige Geist, der im Endeffekt durch die Bibel durchleuchtet. Ja, das ist eine Sache, die kann man manchmal sehr schwer verstehen. Aber der Heilige Geist, ab und zu, wenn du liest und wenn du über die Bibel meditierst, spricht Gott zu dir, spricht der Heilige Geist zu dir. Und wie ihr seht, das ist eine LED-Lampe, ja, wenn ich da reingucke, das brennt sich dann auch in meine Netzhaut rein. Und das ist einfach mein Wunsch, ja, jetzt sehe ich das hier, das ist mein Wunsch, dass der Heilige Geist, Gottes Wort einfach auch, dass ihr es lest und dass es sich bei euch einbrennt, in euer Netzhaut einbrennt, in euren Verstand einbrennt und in euer Gewissen einbrennt, dass ihr danach auch danach handelt und danach lebt. Und das ist eine Sache, muss ich sagen, das kann nur der Heilige Geist. Und ich sage, 3 Stunden sind nichts, weil bei mir hat das Ganze 10 Jahre gedauert. Ich habe die Bibel gelesen, ich dachte mir, ah, jetzt muss man das auswendig lernen und bla bla bla. Aber ich war an anderen Dingen gebunden. Ich hatte mich von anderen Dingen nicht ausgesondert, sodass der Heilige Geist gar nicht die Chance hatte, durch die Bibel zu mir zu sprechen, weil einfach viel zu viel zwischen mir und Gott war. Und ich musste mich erst von Dingen aussondern, bis ich nach 10 Jahren gemerkt habe, hey, der Heilige Geist, der spricht ja zu mir. Das ist nicht nur so ein charismatisches Blablabla, sondern Gott kann echt durch die Bibel zu mir sprechen und mich und mir begegnen. Wie gesagt, wenn du sagst, das habe ich noch nicht, dann sei einfach geduldig, dann bete einfach jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest. Jesus, sprich zu mir, sag mir, zeig du mir, was du heute sagen willst. Du kannst nebenbei Bibelverse lernen, das ist alles ganz gut, das hilft dir auch. Aber es ist umso cooler, wenn der Heilige Geist durch den Bibelvers zu dir spricht, dann bleibt er auch wirklich hängen und hat echt auch Bedeutung in deinem Leben. Das ist der 4. Schritt, Erweckung durch das Wort Gottes. Erweckung durch das Wort Gottes. Jetzt sind wir fast durch. Genau, jetzt sind wir fast durch. Der letzte Punkt, halte ich mich ein bisschen kürzer. Ach nee, noch ein Zitat von Torrey, mit dem ich denke, ich habe mir das alles nur selbst ausgedacht. Und so, Torrey hat gesagt, das ist ein großer Evangelist gewesen aus den USA. Nur wenn der lebendige Heilige Geist das Wort Gottes heute auf das Herz des einzelnen Menschen schreibt, werden Menschen lebendig oder wiedergeboren. Also wiedergeboren, hier merkst du einfach, woher er kommt. Er ist ein großer Evangelist gewesen. Wie oft wir auch das geschriebene Wort, jetzt kommst, das klingt sehr hart, aber wie oft wir auch das geschriebene Wort in der Predigt oder Seelsorge oder Unterricht weitergeben, wird es doch keinen Menschen zur Wiedergeburt führen. Oder ich würde sagen, es wird keinen Menschen, das geschriebene Wort wird keinen Menschen zum lebendigen Glauben führen. Hebräer 8, Vers 10 sagt Paulus einfach auch, dass das geschriebene Wort, der Buchstabe sogar tot ist. Ja, also so krass wollte ich es eigentlich da nicht sagen, aber steht in der Bibel. Und das ist es echt, wenn du immer nur die Bibel liest, ohne den Heiligen Geist, ist es totes Wort, wie jedes andere, über das du dich intellektuell streiten kannst, aber das dein Leben nicht wirklich verändert. So, und jetzt der 5. und letzte Schritt, Erweckung durch Loben. Erweckung durch Loben, wollen wir es nochmal lesen, ja, ist ein bisschen mehr. Ich werde die Namen einfach weglassen. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen, und sie schrien laut zu dem Herrn, ihren Gott, Vers 5, und die Leviten, XYZ, sprachen, steht auf, lobe den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Herr, du allein, du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was drauf ist, die Meere und alles, was darin ist, du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Und das Worship-Team kann schon mal nach vorne kommen und wie wäre es, wenn wir jetzt alle mal wirklich aufstehen, ja, wie es da in der Bibel beschrieben steht, dass wir alle jetzt mal aufstehen. Wenn gleich nochmal eine Zeit des Lobpreises haben, dass wir, also unser Blutkreislauf echt wieder auch aktiv wird, dass wir echt auch nochmal drüber nachsehen können, was hier gerade gesagt worden ist und dann, dass wir echt, ja, Gott echt mit vollen Herzen loben können, wie es hier geschrieben steht. Sie haben sogar geschrien, ja, ich meine, es ist schon ziemlich heftig, wenn jetzt anfängt, neben der einer im Lobpreis zu schreien. Aber die Leute, die waren so begeistert von Gottes Wort, die waren so begeistert von der Auswirkung der Buße, des Bekennens, dass sie einfach ja, Gott nur noch loben konnten. Und das ist, denke ich, der 5. Schritt, den du immer tun kannst, egal wie es dir geht. Egal wie es dir geht. Ich habe vorhin gesagt, egal in welchem Lebensbereich du bist, ob es dir gerade nicht so gut bist, ob du krank bist, ob du Niederlagen erfahren hast, ob du gerade auf dem Weg bist und Gegenwind erfährst oder ob du echt auf gerade den Höhen deines Lebens bist, wo du echt in Gefahr bist, stolz zu werden und selbstgerecht zu werden, da kannst du Gott loben, weil das Loben, das wendet im Endeffekt den Blick von dich auf Jesus. Die Bibel hält sich da nicht zurück mit Loben. Es gibt ganz viele verschiedene Punkte, wo gelobt wird, auf ganz verschiedene Art. Und da möchte ich auch herausfordern, dich da frei zu fühlen, echt Gott zu loben, wie es die Bibel getan hat. Ja, im Psalm 5, Vers 12 wird Gott zugejubelt. In Psalm 47, Vers 2 wird Gott applaudiert. In Nehemia 8, Vers 6, das hatten wir letztes Mal, heben die Leute die Hände zum Himmel und strecken sich aus. Ja, und dieses Händeheben, das ist natürlich organisch auch super, weil du echt auch wach wirst und dein Kreislauf noch mehr in Fahrt kommst. Aber es ist auch eine Sache, wo du dich ausstreckst, echt zu Gott und sagst, hey, ich will deinen Segen empfangen, ich will deine Gnade empfangen, ich will deine Liebe empfangen. Die Leute in der Bibel haben es gemacht. Und David, ganz bekannt, 2. Samuel 6, Vers 14, der hat sogar vor Gott getanzt. Also fühl dich einfach frei, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, Gott wirklich voll und ganz zu loben, biblisch zu loben, dann tu das. Und wenn du denkst, ich bin noch nicht so weit, dann geh vielleicht zurück. Vielleicht ist es gerade dran in deinem Leben, dass du bekennen musst. Dass du dich vielleicht erstmal wieder grundsätzlich ausstrecken musst, auf Gott fokussieren musst, weil andere Dinge in deinem Leben auf dem ersten Platz waren und nicht Gott auf dem ersten Platz. Weil du hast festgehalten an deiner Karriere, an deiner Familie. Aber es tut mir leid, die Familie, deine Karriere, so wichtig wie sie ist, die muss leider auf den Platz 2 gehen, weil Jesus will den ersten Platz haben. Du musst zuerst festhalten an Jesus. Jesus, und ich bitte dich echt, dass du mit jedem Einzelnen jetzt redest, welcher Schritt für ihn dran ist, Jesus. Es kann so unterschiedlich sein und ja, du kennst jedes einzelne Herzen, Jesus, du kennst jeden einzelnen Verstand und ich bitte dich echt, dass du zu den Leuten sprichst. Manchmal ist man so tief irgendwo drin, man weiß gar nicht, was man tun muss, Jesus. Da bitte ich, dass du echt auch Freunde, Brüder und Schwestern erwächst, die da ermahnen und den Leuten auch sagen, welche Schritte sie tun könnten, Jesus. Und ich bitte dich echt, dass du aber auch den Willen der Leute steckst. Manchmal ist man einfach zu faul, die Bibel aufzuschlagen oder zu behäbig, die Arme zu heben, sich auszustrecken nach dir, Jesus. Und ich bitte dich echt, dass du den Willen da stärkst, dass wir echt wieder Lust haben und Freude haben, unsere Arme zu heben, das Wort Gottes zu öffnen, zu bekennen, dich zu loben, für dich zu tanzen, für dich zu singen, für dich zu applaudieren, Jesus. Und das wollen wir jetzt auch machen, Jesus, wenn du durch die Reihen gehst und zu uns sprichst oder nachher auch hier runterkommst und dich für dich beten lässt, Jesus. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst, Jesus, und echte Dinge auch veränderst, dass keiner hier ohne Erweckung rausgeht und nicht weiß, wo ansetzen muss, dass Erweckung geschehen kann, Jesus. Wir reden immer so von Erweckung und gucken neidisch auf Erweckungsbewegungen, sei es Hillsong oder Bethel, Jesus. Die machen coole Sachen, da kann man sich coole Inputs holen oder auch Sachen sagen, die man nicht will, Jesus. Aber es geht nicht darum, um die großen Dinge, um die großen Kirchen, sondern es geht darum, was bei jedem Einzelnen passiert, Jesus. Bei jedem Einzelnen passiert, Jesus. Und was wir immer in den Nachrichten lesen und in Geschichtsbüchern lesen, das kann auch bei uns passieren. Wenn du zu uns sprichst, dann wir echt uns verändern, Jesus, und echt wir an den Kreuzungen stehen und wissen, dass wir links gehen sollen, weil du sagst, wir sollen links gehen, und dann gehen wir auch wirklich links, Jesus. Und wenn es jetzt danach ist, wir wollen jetzt noch eine kleine Zeit des Worships haben, bevor wir ins Abendmahl gehen, dann lob einfach Gott mit deinem ganzen Herzen. Und wenn du an Gott festhältst und seine Hand hältst, dann ist echt auch egal, was die Leute neben dir denken. Amen.